Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören Gottes Wort für den heutigen letzten Sonntag nach dem Epiphaniasfest aus Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als aber die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot Jesus ihnen und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Jesus Christus, das ist dein Wort für uns an diesem Morgen. Heilige du uns in deinem Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Eine unglaubliche Geschichte. Eine Geschichte fast wie im Traum. Das, was die Jünger hier erleben, klingt so wie ein Wachtraum zwischen Traum und Wirklichkeit. Es passt so gar nicht zu unserer Erfahrung. Vielmehr steht es unserer Alltagswirklichkeit diametral entgegen. Doch das muss ja so sein, denn die Dinge, die hier berichtet werden, gehören einer ganz anderen, einer für uns verschlossenen, einer scheinbar unwirklichen Welt an. Jesus führt 3 seiner Jünger auf einen hohen Berg. Es ist der Berg der Offenbarung, so wie damals der Sinai, auf den Mose mit seinen Freunden hinaufstieg, um Gottes Herrlichkeit zu schauen und Gottes Wort zu bekommen. Dieser hohe Berg, er wird zum Gleichnis für den Ort, wo sich Himmel und Erde berühren, Himmel und Leben, den Ort, an dem Gott selbst den Menschen, uns, begegnen will. Jesus geht nicht allein. Er nimmt einige seiner Jünger mit sich, als Zeugen, die davon dem berichten, was dort geschehen wird, die die aufgetragene Botschaft weitersagen. 3 wählt er dazu aus dem Kreis seiner Jünger aus. Man könnte sagen, den inneren Zirkel. Manche haben vielleicht gedacht, Jesus nimmt die Elite mit. Auserwählte dürfen ihn begleiten. Bisher versagen jedoch später diese Auserwählten auf dem Berg und dann nochmals im Garten Gethsemane. Diese 3 nimmt Jesus mit. So steigen sie auf den hohen Berg. Mit jedem Schritt, den sie höher steigen, lassen sie ihren Alltag, ihre Aufgaben, ihre Ängste, ihre Sorgen, eben all das, was auch wir kennen, was uns beschäftigt und uns herausfordert, all das lassen sie scheinbar zurück. Denn dort oben geschieht das Unglaubliche. Es ist, als ob sich der Himmel öffnet und Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Jesu Aussehen verwandelt sich. Jesus verwandelt sich in sein zukünftiges Sein. Jesus zeigt sich in seinem eigentlichen Sein. Sein Antlitz leuchtet wie die strahlende Sonne. Doch das ist ja nicht alles. Jesus wird nicht nur verklärt, zu Jesus treten auch die beiden zentralen Gestalten der Heilsgeschichte Israels. Mose und Elia erscheinen, die beiden größten Gottesmänner des Alten Testaments. Mose, der Freund Gottes, durch den Gott seinem Volk den Bund und das Gesetz gab, der das Volk aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hatte und durch die Wüste ins verheißene Land. Und Elia, der Streiter für die Sache Gottes, der Kämpfer für den wahren Glauben in einer Zeit des Unglaubens, als Israel anderen Göttern diente. Elia, der nicht starb, sondern im feurigen Wagen in den Himmel auffuhr. Diese beiden Gotteszeugen erscheinen, die beiden, die den Messias ankündigten und ihm den Weg bereiten sollten. Sie reden mit Jesus, dem verklärten Jesus. So etwas hatten die drei Jünger noch nicht erlebt, trotz mancher Wunder, bei denen sie hautnah mit dabei waren. Die drei wussten im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr, wie ihnen geschah. Es ist, als ob sich in diesem Augenblick die himmlische und die irdische Welt, Vergangenheit und Zukunft vereinigten, als würde Gottes Ewigkeit sichtbar in Raum und Zeit hereintreten, um Jesu wahres Sein, das von Gott ausgeht und Mensch wurde, sichtbar zu machen. Wie gern hätten diese drei diesen Moment eingefangen, ihn bewahrt, für die Zukunft gesichert. Sie wollten ihn nicht mehr aus der Hand geben. Hier ist gut sein, sagt Petrus. Willst du, so will ich drei Hütten hier bauen, dir eine, Mose eine, Elia eine. Petrus denkt an Hütten oder anders übersetzt an ein Zelt, eine rasch erbaute, leichte Behausung. Das Volk Israel kannte aus der Zeit der Wüstenwanderung die Stiftshütte, von Mose erbaut als Ort der Gegenwart Gottes, als Ort der Begegnung mit Gott, als Ort, an dem Gottes Herrlichkeit aufscheint. Und genau das erleben diese drei auf dem Berg. Und so wollen sie diesen Augenblick des Unbeschreiblichen, des höchsten Glücks festhalten, wollen ihn sichern für die Zukunft, diesen Moment, der frei ist von aller Sorge und Gefahr und Not, diesen Moment, in dem die Ewigkeit in die Zeit hereinbricht. Hier ist gut sein. Ganz ehrlich gefragt, wäre es uns anders ergangen, wenn wir zu diesen drei gehört hätten? Geht es uns anders? Wir kennen doch auch die Sehnsucht nach solchen Gottesbegegnungen, Momenten der Herrlichkeit Gottes, die uns aus der Schwere und Vergänglichkeit unseres alltäglichen Lebens herausreißen. Wir kennen die Sehnsucht nach Zeiten geistlichen Erlebens, die uns alles um uns herum vergessen lassen, die uns zeigen, wir sind mit Gott auf der richtigen Spur. Auch wir kennen doch diese Versuche, solche geistlichen Highlights, die uns Gott schenkt, zu bewahren, sie immer wieder neu zu erleben, sie zu sichern. Ja, hier ist gut sein. Willst du, so will ich drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Diese Frage, ja diese Bitte des Petrus erinnert jetzt aber nicht nur an die Stiftshütte. Das, worum Petrus geradezu flehnt, entspricht dem, was Johannes, der Schreiber der Offenbarung, auf der Insel Patmos sehen wird und für den neuen Himmel und die neue Erde ankündigt. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Das, worauf Petrus mit seinem Vorschlag abzielt, wäre der Himmel auf Erden. Petrus träumt hier einen Traum, einen uralten, immer neuen und nie ganz ausgeträumten, den uralten Traum, der viele Varianten hat, den Himmel auf Erden, das irdische Paradies, die Perfektionierung unserer Lebensverhältnisse. Und dafür ist Petrus bereit, die Ärmel hochzukrempeln und mit anzupacken, Hütten für das Reich Gottes zu errichten. Als ob die Zukunft Gottes, das Reich Gottes, mit menschlichen Händen erbaut würde. Doch noch während Petrus sein Anliegen vorträgt, bekommt er eine Antwort. Eine Antwort, die seine Frage übergeht, nicht auf sie eingeht und doch den entscheidenden Punkt anspricht. Eine lichte Wolke zieht über ihnen auf. Eine leuchtende Wolke, die ganze Szenerie überschattet. Diese Wolke, sie bedeutet nichts anderes als die Gegenwart Gottes. Während der Zeit der Wüstenwanderung des Volkes Israel, da ließ sich immer wieder eine Wolke über der Stiftshütte nieder und zeigte an, Gott war zu seinem Volk gekommen. Gott war unter seinem Volk anwesend. Er nahm Wohnung unter ihnen. Genau das geschieht auf diesem Berg. Gott selbst ist auf dem Plan. Er kommt sichtbar und doch verhüllt in einer Wolke, die vom himmlischen Feuer erleuchtet ist. Verborgen, aber umso hörbarer durch seine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es ist dieselbe Stimme, die schon bei der Taufe Jesu sprach, wo sie dem Täufer und dem Volk galt. Jetzt gilt sie mit ihrer Direktheit den drei Jüngern, mit einer Direktheit, die die drei umwirft. Sie gilt uns. Hört auf ihn. Was passiert da auf diesem Berg? Petrus erfährt die himmlische Wirklichkeit und will sie festhalten. Er will den Himmel auf Erden verankern. Und wird auf das Wort Jesu verwiesen. Die Jünger wollen den Himmel auf Erden und bekommen ein nüchternes Wort. Sie bekommen außergewöhnliche geistliche Erfahrungen geschenkt. Und ihnen wird gleichzeitig gezeigt, dass geistliche Höhepunkte nicht die Grundlage, nicht das Fundament des Glaubens sind. Wichtiger als die Erfahrung ist das Hören auf Gottes Wort. Die Basis unseres Glaubens ist das Wort Jesu. Geistliche Erlebnisse, emotionale Erfahrungen, außergewöhnliche Momente. Gott schenkt sie uns. Doch unser Glaube gründet auf dem, was Jesus Christus uns sagt und versprochen hat. Das zu hören, darauf kommt es an. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf dichte darum in einem seiner Lieder, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Hört auf ihn, so sagt die Stimme. Als Christen sind wir Hörende. Doch welches Wort sollen wir hören? Der Verklärung auf dem Berg geht ein Wort Jesu voraus. Und der Verklärung auf dem Berg folgt ein Wort Jesu. Unmittelbar vor unserer Geschichte berichtet Matthäus, wie Jesus den Jüngern sein Leiden ankündigt. Jesus eröffnet ihnen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse und getötet werden und am dritten Tage auferstehen müsse. Das Wort, das die Jünger hören sollen, es ist das Wort vom Kreuz und von der Auferstehung. Und Lukas berichtet in seiner Parallelüberlieferung von der Verklärung auf dem Berg, dass Elia und Mose mit Jesus über sein Leiden reden. am Kreuz, da zeigt sich, wie Gott zu uns steht und dass er grenzenlos für uns ist und dass nichts und niemand uns von ihm trennen kann. Am Kreuz, da weist Jesus seine Liebe zu uns. Und am Ostermorgen, da zeigt sich, dass wir auf den neuen Himmel und die neue Erde zugehen und deshalb den Himmel nicht hier auf Erden errichten müssen. Was die Jünger dort auf dem Berg erleben, das war ein Vorgeschmack darauf, auf den neuen Himmel und die neue Erde, ein Ausblick. Bis dahin, so hatte Jesus seinen Jüngern gesagt, gehört zur Nachfolge, aber auch noch anderes mit dazu. Will mir jemand nachfolgen, so sagt Jesus im Anschluss an die Ankündigung seines Leidens und seines Sterbens, wenn mir jemand nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Das Wort vom Kreuz und von der Auferstehung ist das Wort, das wir hören sollen. Christus für dich gestorben. Jesus Christus lebt und du wirst auch leben. Auf dieser Zusage gründet unser Glaube. Von diesem Wort, da lebt unser Glaube. Welches Wort Jesu sollen wir hören? Der Verklärung auf dem Berg folgt ein Wort Jesu. Die Jünger hören die Stimme aus der Wolke und stürzen zu Tode erschrocken, wie betäubt zu Boden. Jesus muss an sie herantreten. Jesus muss sie anfassen, aufrichten. Und dann mit diesem Wort, fürchtet euch nicht, ermutigt er sie. Das ist das andere Wort, das Jesus uns sagt. Fürchtet euch nicht. Dieses Wort Jesu, es bringt die Jünger wieder zur Besinnung. Als sie aufschauen, stellen sie fest, sie sind wieder allein, mit Jesus allein. Die Erscheinung hat ein Ende. Mose und Elia sind gegangen, sind nicht mehr da und die Wolke auch nicht mehr. Die Jünger sind wieder mit Jesus allein, wie wenn nichts gewesen wäre. Der Alltag hat sie wieder. Und so steigen sie mit Jesus den Berg wieder hinab in ihren Alltag. In den Alltag, der Jesus ins Leiden und sie, ja, so muss man es wohl sagen, wieder in neues Missverstehen und auch in neues Versagen führt. In den Alltag, der für sie auch Schweres und Kreuzesnachfolge bedeutet. Auf diesem Weg sind ja auch wir immer wieder unterwegs. Neben geistlichen Erfahrungen, Höhepunkten, kennen wir auch das andere. Missverstehen, falsche Wege und allzu menschliche Ziele, Versagen, Fragen und Zweifel. Außer wunderbaren Erlebnissen kennen wir auch das andere. Auf diesem Weg begleitet uns Jesu Wort. Fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht. So spricht der verklärte Jesus, der den Weg ans Kreuz geht. So spricht dann aber auch der Auferstandene am Ostermorgen, der zu Gott erhöhte. Fürchtet euch nicht. Und er ergänzt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dieses Wort, dieses Versprechen Jesu begleitet auch uns auf unserem Wege. Es begleitet uns in Zeiten, in denen wir viel geschenkt bekommen, in denen wir viel sehen und viel erleben dürfen. Es begleitet uns, wenn uns so manches nach unten zieht, wenn wir wie die Jünger stürzen und schuldig werden. Fürchtet euch nicht. Dieses Wort bestärkt uns. Gott bringt uns ans Ziel, auch durch Schuld und durch Nacht. Wenn wir jetzt gleich miteinander das Abendmahl feiern, dann verbindet sich im Abendmahl das Wort Jesu mit dem Erfahren, mit dem Schmecken von Brot und Saft. Dann hören wir die Zusage von Jesus, mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen zur Vergebung der Sünden. Und in der Oblade und dem Schluck Traubensaft, da lässt es uns Jesus dann auch leiblich erfahren. Ich bin bei dir, ich komme zu dir, Du bist nicht allein. Komme, was da will. Ich bin bei dir alle Tage deines Lebens und führe dich in die Ewigkeit. Und in all dem bricht ein Stück Ewigkeit in unser Leben hinein. Himmel und Erde berühren sich wie damals auf dem Berg der Verklärung. Amen.